Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nach also dem Text aus dem ersten Johannesbrief ist der Predigttext des ersten Sonntags nach dem Christfest die Stelle, eine kurze Stelle aus Matthäus im zweiten Kapitel in die Verse 13 bis 15. Und davor ist die Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland. Und darauf bezieht sich auch der Vers, mit dem unser Predigttext beginnt. Kaum waren sie aufgebrochen, seht, da erscheint Gottes Engel dem Josef im Traum und sagt: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf, nahm noch in der Nacht das Kind und dessen Mutter, und sie flohen nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich mein Kind gerufen. Herr, dein Wort ist die Wahrheit, regiere du unser Reden und auch unser Hören. Amen. Wir haben ja die Weihnachtsgeschichte, das, was wir heute hier in der Krippe noch einmal sehen, ja auf unterschiedliche Weise wahrgenommen. Die einen hier im Gottesdienst, weil sie schon hier waren, die anderen vielleicht an anderer Stelle. Auf jeden Fall haben wir in irgendeiner Weise, weil es ja so ein besonderer Tag ist, den 24. Dezember begangen, gefeiert, bedacht und vielleicht auch in unterschiedlicher Weise uns mit Vorhaben in Bezug auf dieses Weihnachtsfest beschäftigt. Diese Erzählung aus dem Lukas-Evangelium, denke ich, gerade in diesem Jahr, ist eine Erzählung, die scheinbar aus einer anderen Welt zu kommen scheint und in einer anderen Welt passiert ist. Aber sie ist hier unter uns, so wie hier die Krippe unter uns steht, so ist auch die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte, die nicht nur einfach eine Geschichte ist, im Sinne von etwas Vergangenem, sondern die Weihnachtserzählung ist eine Erzählung, die uns in unserem Leben hier und in den folgenden Tagen und Monaten berührt. Die Geburt Jesu ist eine Geburt, die scheinbar nicht von dieser Welt war. Sohn Gottes, Engel, Hirten, die kommen. Und dann bei Matthäus werden wir ja am 5., 6. Januar hören, dass die Weisen aus dem Morgenland erscheinen. Das heißt, wir gehen dann noch einmal wieder zurück in unserem Evangelium, das wir heute gehört haben. Aber dieser Text heute zeichnet eigentlich in aller Brutalität nach, dass die Weihnachtsgeschichte in unserer Welt geschieht und geschehen ist. Denn was wir gehört haben, auf das wir gleich noch näher eingehen werden, die Flucht des Josef mit Maria und Jesus nach Ägypten, wird ja begleitet von einem Ereignis, das sozusagen im Hintergrund der Bühne spielt. Und das ist dieser König Herodes. Und das, was im Hintergrund der Bühne spielt und eigentlich den Ton setzt für das, was da vorne auf der Bühne zu sehen ist, wird bei Matthäus im Anschluss an unseren Text beschrieben. Herodes wurde sehr wütend, als er begriff, dass er von den Magiern getäuscht worden war. Er schickte Leute und ließ in Bethlehem und Umgebung alle Kinder töten, die 2 Jahre alt oder jünger waren, der Zeit entsprechend, die er von den Magiern erfragt hatte. Das ist die Realität unserer Weihnachtsgeschichte. Es beginnt ja bereits damit, dass Maria und Josef eben keinen Raum in der Herberge finden, dass sie auch am Rand der Stadt noch nicht einmal in einem Gasthof aufgenommen werden. Und es setzt sich dann ja fort, dass sie nichts anderes finden als einen Stall, so wie Lukas es beschreibt. Und wir alle können uns, glaube ich, lebhaft genug vorstellen, was es bedeutet, ein Kind in einem Stall zu gebären. Das ist die Realität, die Lukas beschreibt, aber die Realität des Matthäus geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Indem sie nämlich diesen Rahmen erzählt, den Rahmen des Königs Herodes, und in der Zeit des Königs Herodes wird Jesus geboren. Das heißt, die Geburt Jesu ist gerade geschehen. Und schon müssen sich Jesus bzw. seine Eltern und Jesus auf den Weg machen und fliehen. Und da kommt jemand ins Spiel, von dem wir sonst in der Weihnachtsgeschichte eigentlich gar nichts hören oder kaum, nämlich Josef, der Vater. Bei Matthäus spielt der Vater von Jesus eine ganz andere und viel bedeutendere Rolle als bei Lukas. Bei Lukas sind die Männer ja ein bisschen an den Rand gedrückt. Zacharias, der Vater von Johannes, wird, als er dem Engel nicht glauben will, dass seine Frau ein Kind bekommt, stumm. Die ganze Schwangerschaft über, beschreibt Lukas, ist er stumm. Erst als er den Namen des Kindes auf eine Tafel schreibt und den richtigen Namen schreibt, fängt er wieder und kann er wieder reden. Aber die beiden Frauen, Elisabeth und Maria, werden en Detail und ausführlich beschrieben. Und gerade Maria, und das haben wir an dem Sonntag vor Weihnachten gehört, der Lobgesang der Maria, der Lobgesang über die Ankündigung der Geburt. Aber bei Matthäus gibt es das alles so nicht. Bei Matthäus wird auch deutlich und klar gesagt, dass Maria nicht verheiratet war und trotzdem schwanger. Und bei Matthäus wird auch klar und deutlich gesagt, dass Josef sich überlegte, deswegen Maria zu verlassen und dennoch mit ihr zusammenblieb, um dann eben nach Bethlehem zu gehen und dort die Volkszählung mitzumachen. Vielleicht könnte mal einer von euch so lieb sein und die Tür da wieder etwas zumachen. Das kommt jetzt häufiger vor. Dankeschön. Dieser Josef ist also derjenige, der, ich möchte es mal so sagen, seine schützende Hand über das Jesuskind hält, in dem Augenblick, in dem es noch nicht geboren ist, seine schützende Hand über die Mutter Maria hält und es ja zwischen den Zeilen deutlich wird bei Matthäus, dass dieses Kind wohl nicht von Josef ist, Und Josef ist der, der seine schützende Hand über die ganze Familie hält und mit der Familie Bethlehem verlässt und in der Nacht, so wie Matthäus es beschreibt, das heißt ja Hals über Kopf sich auf den Weg macht, um nach Ägypten zu fliehen. Ich glaube, jedem von uns und jeder von uns fällt dabei ein, wie viele Familien sich in unserer Zeit nachts oder auch tags auf den Weg machen, um aus ihrer Umgebung zu fliehen, wie viele Väter sich Sorgen machen um ihre Familien und mit ihren Familien sich in Boote setzen, über das Mittelmeer versuchen, ein anderes Land zu erreichen oder sich auf dem Landweg in Richtung Europa in Bewegung setzen. Genauso wie sich Familien mit Vätern auf den Weg machen aus den unterschiedlichsten Ländern Zentralamerikas, ob das nun Guatemala, El Salvador oder Nicaragua ist, um das für sie scheinbar rettende Paradies der USA zu erreichen, das sie eben nicht mehr erreichen. Und wenn ich von der schützenden Hand des Josef spreche, das heißt von der Sorge, den Sorgen des Vaters. Und ohne diesen Vater würde Jesus gar nicht mehr leben. Und wir säßen nicht hier. Dann rede ich gleichzeitig auch von der schützenden Hand Gottes. Und so wie wir das ja hier in der katholischen Tradition zum größten Teil so wahrnehmen, dass Maria im Mittelpunkt der sogenannten heiligen Familie steht, entdecke ich eben Josef hier nicht. Und Josef wird auch bei uns eher an den Rand gedrückt. Aber gleichzeitig proklamieren wir als Kirchen, dass die Rolle der Väter eine wichtige Rolle für die Familie ist und für Kinder sowieso. Und dabei komme ich nun auf den ersten Text zu sprechen, nämlich auf den Ausschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Das Wort, das da hängen geblieben ist vielleicht, das uns mehrmals in dem Text vorkommt, ist Gemeinschaft. Die Gemeinde, an die geschrieben wird, die den ersten Johannesbrief empfangen hat, das war ja circa 100 Jahre, nachdem Jesus geboren wurde. Dieser Gemeinde war es wichtig, den Messias, wie da im Johannesbrief steht, den Jesus, den Christus, den Gesalbten, den Herrn, in Verbindung zu setzen mit dem Begriff, dem Inhalt von Gemeinschaft. Und damit wird etwas auf uns, fast könnte ich sagen, zurückgeworfen. Wir sind nämlich diese Gemeinschaft. Wir sind die Menschen, die nicht eben nur den Johannesbrief lesen und von dieser Gemeinschaft lesen, die besteht zwischen uns und Jesus und durch Jesus zwischen uns und Gott, sondern in dieser Gemeinschaft, die wir zugesprochen bekommen. Das heißt nämlich nicht, dass wir diese Gemeinschaft ständig leben, dann wären wir ja vollkommene Menschen. Wir bekommen sie zugesprochen wie ein Ticket, um in irgendein Verkehrsmittel einzusteigen oder einen Stecker, um einen Akku aufzuladen und dann loszufahren. Und auf dem Weg dieser Reise dann zu erfahren, was diese Gemeinschaft eigentlich bedeutet. Das ist meiner Meinung nach das, was der erste Johannesbrief schreibt, dass wir diese Gemeinschaft nicht einfach haben, sondern dass sie als Versprechen und als Zuversicht, als Hoffnung, als Ziel auf uns zukommt und wir dieser Gemeinschaft in unserem täglichen Leben dann gerecht werden. Und diese Gemeinschaft beginnt, wenn wir von der Gemeinschaft sprechen, die durch Jesus, den Christus, den Messias entsteht. Diese Gemeinschaft beginnt in unserer heutigen Geschichte aus dem Matthäusevangelium, weil Josef nämlich derjenige ist, der diese Gemeinschaft in der Familie Maria, Jesus, Josef entstehen lässt, beschützt und ja auch in die Zukunft des Lebens Jesu hinein garantiert. Und ja auch im Evangelium später Jesus als der Sohn des Zimmermanns bezeichnet wird. Das heißt, die Leute in dem Dorf, in der kleinen Stadt, in der Jesus lebte, in Nazareth, die wussten sehr wohl, wer der Vater von Jesus war und kannten nicht nur seine Mutter. Ich möchte aber noch einen dritten Punkt ansprechen, der, wie ich finde, mit der Weihnachtsgeschichte zusammenhängt. Wir gehen auf der einen Seite in die Weihnachtsgeschichte hinein. Wir lassen uns anrühren von dem, was wir am Heiligabend dann im Lukas-Evangelium hören oder auch heute oder am Epiphaniasfest am 6. Januar bezüglich der Weisen aus dem Morgenland. Wir lassen uns anrühren in unserem Herzen. Denn die Weihnachtsgeschichte ist ja nicht einfach nur eine intellektuell zu vermittelnde Geschichte, sondern sie ist etwas, was unsere Herzen verändert, unser Dasein verändert, unser Gefühl für andere Menschen, für die Welt und auch das Gefühl für uns selber. Aber so wie wir in die Weihnachtsgeschichte hineingehen, so wie wir uns in die Weihnachtsgeschichte hineinziehen lassen, so wirft uns die Weihnachtsgeschichte eigentlich auch wieder hinaus. Hinaus in diese Welt, hinaus in unsere Gesellschaft, hinaus in die Konflikte und Probleme, die wir in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften, in unseren Familien, in unserer Umgebung, in unseren Arbeitsbezügen, in unseren Nachbarschaften oder Freundschaften zu erfahren und anzugehen haben. Und insofern verstehe ich die Weihnachtsgeschichte, in die wir hineingezogen werden und die uns wieder hinauswirft, als eine Geschichte, die uns nicht einfach mit leeren Händen wieder hinauswirft, sondern die in dem Augenblick, in dem sie uns in diese Welt hinauswirft, unsere Herzen voll gemacht hat, nämlich mit diesem weihnachtlichen Jubel, den wir im Psalm 96 am Anfang gehört haben. Mit dieser Veränderung, die geschieht, weil wir dem geborenen Jesuskind begegnen, mit dieser Veränderung gehen wir hinaus in die Welt. Und wir sind begleitet nicht nur davon, dass Jesus unter normalen Menschen, unter fragwürdigen Umständen geboren worden ist, am Rand in der kalten Nacht am Rand eines Dorfes, sondern wir sind gleichzeitig bestimmt von diesem Josef, der es geschafft hat zu erkennen, ich muss meine Familie jetzt retten und der sich mit seiner Familie deswegen ins Ausland begeben hat. Diese Kraft, die wir da sehen, wir könnten ja auch sagen, diese Macht Gottes, die da am Werken ist. Das ist dieselbe Kraft, auf die wir auch Zugriff haben, wenn wir uns einladen lassen von dieser Weihnachtsgeschichte. Sie bestärkt uns, sie macht uns mutig in unserem Alltag. Und sie macht uns frei, sich von uns selbst ein Stück zu lösen, sich von anderen Menschen ein Stück zu lösen, sich von den Zwängen unserer Gesellschaft ein Stück zu lösen und uns wirklich uns einzulassen auf diese Geschichte, die mit Jesus im Stall in Bethlehem beginnt und die Geschichte Gottes mit uns ist. Amen.